Medien im Visier. Der Podcast von Medialab.com. Der Podcast wird präsentiert von Europa. Wir machen Internet. Alle Infos unter europa.de.
Die Europäische Union hat in den letzten Tagen medienpolitisch von sich reden gemacht. Mit einem neuen KI-Gesetz und einem European Media Freedom Act will die EU weltweit neue Standards setzen. Aber nicht alle sind davon begeistert. Worum es in beiden Fällen geht, besprechen wir heute mit ihr.
Also mein Name ist Birgit Schmeitzner. Ich leite die Pressestelle in der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland mit Hauptsitz in Berlin.
Und damit willkommen bei Medien im Visier mit Danilo Höpfner. Frau Schmeitzner, der European Media Freedom Act, der steht, wurde vor wenigen Tagen vom EU-Parlament verabschiedet. Fassen Sie doch bitte mal in Stichpunkten kurz zusammen. Was ist neu? Was wird besser für die Medien und für die Nutzer?
Also vielleicht erstmal nehme ich den deutschen Begriff, ne? Europäisches Medienfreiheitsgesetz. Wir tendieren alle dazu, immer das Englische zu nehmen. Das ist natürlich auch so schön oder meistens kürzer, aber für die bessere Verständlichkeit von allen, Europäisches Medienfreiheitsgesetz hat eine ganz schön lange Vorgeschichte, ist also wirklich jahrelang vorbereitet worden und ist, also wenn man es so ganz kurz und knapp und präzise zusammenfassen möchte, was das Ziel des Ganzen ist, heißt es, den Markt stärken, den Pluralismus vor allem auch auf dem Markt stärken, und zwar auf dem Binnenmarkt, also dem gesamten europäischen Markt, dann die redaktionelle Unabhängigkeit stärken, sie auch zu schützen vor staatlichen Eingriffen und eben auch die Journalisten und Journalistinnen zu schützen, zum Beispiel Quellenschutz und so weiter, und auch Schutz vor zum Beispiel Schutz vor Spyware, Pegasus fällt mir da gerade als Stichwort ein. Also all das ist Ziel dieses Gesetzes. Und wir sind wirklich sehr angetan von dieser großen Zustimmung, die es da im Europäischen Parlament gerade gab und wo dann auch so die Medienberichterstatterin Sabine Verheyen von der CDU gesagt hat, das ist ein Meilenstein für den Schutz der Medienvielfalt. Das sehen wir ganz genauso. Die zuständige Kommissarin, also Vera Jourova, hat gesagt, wirklich unabhängige Medien, absolut wichtig für die Demokratie. Und jetzt muss es schnell umgesetzt werden, weil es gibt einiges zu tun, unter anderem eben auch mit Blick auf Bedrohungen aus dem Ausland.
Sie haben die EU-Abgeordnete und Berichterstatterin für das Gesetz, Sabine Verheyen von der CDU, schon zitiert. Nun, dass neben Linken, Grünen und Liberalen auch so viele Konservative so vehement dafür waren, das ist ja schon auffällig. Sie lobt das Gesetz als Schutzmaßnahme für die journalistische Arbeit. Nur wie und wodurch kann denn dieser Schutz jetzt gewährleistet werden?
Also es gibt ein paar Vorteile für die Medienschaffenden und dieser Schutz vor Überwachung ist wirklich ein zentraler Baustein dieses europäischen Medienfreiheitsgesetzes. Es gibt keinen Zwang, dass man seine Quellen offenlegen muss, also sie verraten muss. Also da kann man jetzt nicht sagen, jetzt wir inhaftieren dich oder wir belegen dich mit Sanktionierungen, wir durchsuchen dein Büro oder setzen Spähsoftware ein. Das Ganze darf tatsächlich nur in Ausnahmefällen passieren. Da muss dann auch ein zwingender Grund vorliegen. Das heißt dann so ein Grund im Interesse der Gesellschaft oder wenn es den Verdacht gibt, dass da eine schwere Straftat im Raum steht. Und auch dann kann man da nicht einfach losmarschieren und das Ganze machen, sondern man muss immer eine Genehmigung haben der zuständigen Justizbehörde, also ein Staatsanwalt beziehungsweise ein unabhängiges und unparteiisches Gremium. Das kann man da eben auch einschalten. Das können die nationalen Staaten auch unterschiedlich selber ausgestalten, wie sie es haben wollen. Und was die Journalisten auch noch können, sie können dann mit diesem Europäischen Medienfreiheitsgesetz künftig ihre Rechte und zwar europaweit vor Gericht geltend machen. Und das ist auch durchaus ein weiterer Fortschritt.
Die Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament und Ministerrat zu diesem neuen Europäischen Medienfreiheitsgesetz, die sollen, gelinde gesagt, recht zäh gewesen sein. Was waren denn da die Knackpunkte?
Also man muss immer sich den Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene gut anschauen, weil das läuft ja immer so. Wir als Kommission, wir schlagen etwas vor, allerdings auch nicht aus dem luftleeren Raum. Ne? Also es werden ständig und immer bei diesen ganzen Vorarbeiten auf Arbeitsebene ganz viele Akteure mit eingeschaltet, mit befragt. Da kommen also die Politiker, die Verbände, die NGOs, die zivilgesellschaftlichen Vertreter, die Industrie, die Branche, alle, die betroffen sind, kommen zu Wort und zwar in allen 27 Mitgliedstaaten. Und Wir als Kommission legen jetzt nicht irgendwas vor, von dem wir nicht glauben, dass es eine Mehrheit bekommen würde. Das ist also schon mal der erste Teil, weil es ist einfach sehr gut abgesprochen im Vorfeld. So, dann kommt, und das ist eben dieser Gesetzgebungsprozess in der EU, die beiden Co-Gesetzgeber ins Spiel. Das ist zum einen das Europäische Parlament. Und das ist zum anderen der Rat, also die 27 Mitgliedstaaten. Und wir sehen das immer wieder bei den verschiedensten Gesetzesvorhaben, dass da einfach unterschiedliche Schwerpunkte gelegt werden. Und dass in diesem Fall jetzt zum Beispiel das Europäische Parlament beim Schutz der Journalisten einen höheren Status angesetzt haben und im Rat einfach sehr viel mehr zum Beispiel auch die Seite der Verleger mit ins Spiel gebracht wurde. Also da gibt es einfach ein Spannungsfeld und am Ende steht immer ein Kompromiss, mit dem alle gut leben können. Wir hatten ja diesen langen Trilog im Dezember, ich glaube 38 Stunden, wenn ich mich da richtig erinnere, wo wirklich lange und intensiv durchverhandelt wurde und eben jetzt dieses sehr, sehr wirklich gute Ergebnis, gutes Abstimmungsergebnis im Europäischen Parlament zeigt, dass man sich geeinigt hat auf etwas, womit alle leben können, also einen gemeinsamen Rechtsrahmen für alle 27 Mitgliedstaaten. Denn eines darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden hier nicht davon, dass sich in Deutschland jetzt damit alles umkrempelt, sondern wir reden davon, dass es 27 verschiedene Staaten gibt, Mitglieder der Europäischen Union, in denen es unterschiedliche Standards gibt. Und wenn ich da nochmal an Vera Jourova erinnern kann, also die zuständige Kommissarin, die hat immer wieder verwiesen auf ganz klare Beispiele, wo da Dinge im Argen liegen und wo man deswegen eben einen gemeinsamen Rahmen einfach setzen muss. Sie hat ganz konkret gesagt, Polen, Ungarn, das würde jetzt, glaube ich, niemanden verwundern. Dann aber auch zum Beispiel, nach jedem Regierungswechsel in Italien wird bei RAI, also bei dem TV-Sender, werden die wichtigsten Posten neu besetzt. Oder in Frankreich gab es eine sehr, ich sage mal, robuste Umgangsweise mit einer Investigativjournalistin. Und auch Deutschland, also da kann ich mich an ein Zitat von Frau Jourova erinnern. Ich weiß nicht mehr, in welchem Interview das war. Ich glaube, es war mit einer Journalistengenossenschaft, wo sie gesagt hat, nur Gott weiß, was in Deutschland passieren kann, wenn die AfD an die Macht kommt. Ne? Also von daher, das ist alles so diese Gemengelage und auch die unterschiedlichen Voraussetzungen, die eben in die Gestaltung dieses europäischen Medienfreiheitsgesetzes mit eingeflossen sind.
Diese unterschiedlichen Standards, die Sie angesprochen haben, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Bislang lag die Verantwortung für Medien in der Hand der Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene Medien regulieren. Mit der Verordnung soll die EU nun erstmals ein Mittel bekommen, um eingreifen zu können. Heißt das, nationale Gesetze oder Deutschland-Landesgesetze, sind die jetzt ausgehebelt?
Nein, also es gab im laufenden Prozess immer wieder diese Frage, diese etwas plakativ gestellte Frage, ist die EU-Ebene denn überhaupt zuständig? Das ist doch eigentlich was die Länder regeln oder ganz konkret in Deutschland sogar runtergebracht auf die Bundesländerebene. Und wie gesagt, erstmal spricht die Tatsache dafür oder für sich, dass es in dieser Form ausgehandelt wurde. Gesetzgeber sind ja, ich erinnere nochmal, die 27 Mitgliedstaaten auf der einen Seite und das Europaparlament auf der anderen Seite. Das haben die nicht nur irgendwie mitgetragen, sondern aktiv entschieden. Und die Kommission konnte durchaus gut begründen, warum sie hier doch zuständig ist, weil es nämlich tatsächlich ihre Aufgabe ist, im Binnenmarkt überall für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie weit der Zugriff geht, weil da muss man sich dieses Europäische Gremium für Mediendienste anschauen, das jetzt damit geschaffen wird. Und da gibt es ein Sekretariat, das bei der Kommission angedockt ist. Also geht es wirklich um planerische Zuarbeit. Aber die Mitglieder, die werden von den nationalen Medienaufsichtsbehörden gestellt. Also das heißt nicht, dass da irgendwie eine übergeordnete Struktur ist, die also von der Kommission beherrscht wird, sondern die Mitglieder werden von den nationalen Medienaufsichtsbehörden gestellt. Dieses Gremium arbeitet vollkommen unabhängig und hat halt verschiedene Aufgaben, die aber auch eher mit Hilfestellung zu tun haben. Also die Umsetzung der Verordnung fördern, natürlich fachlich beraten, den Austausch zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten fördern, natürlich auch Stellung nehmen, wenn es um Medienkonzentrationen geht. Was passiert da? gibt es da möglicherweise Dinge, bei denen die Warnglocken läuten müssen. Und das Ganze natürlich auch im Sinne des DSA, also dem Gesetz für digitale Gesetze, dass man einen Dialog auf die Beine bringt mit den Plattformen, also mit den sozialen Medien, dass man da eben auch koordiniert im Kampf gegen Desinfo von außen, also eben von Drittländern und überhaupt von Desinformation. Und ganz wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang, das betone ich gerne nochmal, jedes EU-Mitgliedsland entscheidet für sich, welche Stelle jetzt bei sich im eigenen Land, also hier in Deutschland zum Beispiel, die Aufsicht darüber hat, ob denn dann im Land die Vorgaben umgesetzt wird und eingehalten werden. Also das ist nicht etwas, was zentral von München, von Brüssel aus, da muss ich nochmal, das werden Sie bitte schön schneiden.
Alles gut.
Also das ist nicht etwas, was zentral von Brüssel aus umgesetzt wird oder kontrolliert wird. Das ist tatsächlich Sache der entsprechenden Aufsichtsstellen in den Mitgliedstaaten. Und das kann man dann eben auch so ausgestalten, wie es dem eigenen Mindset, also wie man zum Beispiel, welche Kultur man selber hat, als gewachsene Medienkultur hat, das kann man selber entscheiden. Und man muss eines sicherstellen, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass diese Stelle unabhängig ist, also nicht weisungsgebunden an irgendeine Regierungsstelle angedockt.
Nur, ob die Europäische Union zu einer derartigen Gesetzesinitiative überhaupt ermächtigt sei, das war ja im Vorfeld, ist offenbar immer noch recht umstritten. Mit wie vielen Klagen rechnen Sie denn jetzt, die das Gesetz vielleicht noch zu Fall bringen könnten?
Ja, ich habe ja schon aufgedröselt, weshalb wir eine gute Begründung hatten, um das doch so auf den Weg zu bringen, und dass das jetzt eben von den Gesetzgebern Europaparlament und EU und dem Rat beschlossen wurde. Wie weit das sich jetzt auf Klagen auswirken wird oder was da ansteht wird, das muss die Zeit weisen.
Es gibt viele Stimmen, die dagegen sprechen. Verlegerverbände in Deutschland vor allem laufen Sturm gegen die neue Regelung, die sie unter anderem auch zur Offenlegung von Eigentümerstrukturen zwingen soll. Aus Medienregulierung sei noch nie mehr Medienfreiheit entstanden, heißt es da von der Lobby aus, dem Bundesverband Digital Publisher und dem Verband der Zeitungsverleger und auch vielen anderen. Brauchen wir tatsächlich mehr Regulierung für mehr Freiheit?
Naja, es gibt einfach Anforderungen für Medienhäuser, die Sinn ergeben, ne? Also da, dass sie transparent sind bei den Eigentumsverhältnissen, eben auch des wirtschaftlichen Eigentums. Dass sie sagen, wie hoch sind unsere jährlichen staatlichen Werbebudgets? Gibt es da Werbeeinnahmen von Behörden oder Einrichtungen aus Drittländern? Ganz wichtig, ne? Also da geht es um den Einfluss aus Ländern, die eben nicht zur Europäischen Union dazugehören. Und dazu kommt eben eine Verantwortung für die Meinungsbildung. Und da sagt die Verordnung, Redaktionen müssen unabhängig arbeiten können. Da sagt die Verordnung, tatsächliche oder potenzielle Interessenskonflikte müssen verhindert werden. Aber die Verantwortung dafür, wie das jeweils in den einzelnen Ländern umgesetzt wird, da gibt es einen recht weiten Ermessensspielraum, eben dann für Deutschland gesehen dann eben Bundesregierung und die Länderregierungen. Sie können eben selber entscheiden, was tun wir, damit diese Unabhängigkeit der Redaktion gewährleistet ist. Was tun wir, dass Interessenskonflikte nicht auftreten oder sich nicht entwickeln? Wie schützen wir insgesamt natürlich die Journalisten und Journalistinnen vor Überwachung? All das sind positive Entwicklungen.
Inwiefern gilt denn das neue Mediengesetz auch für sogenannte Medien, die eigentlich gar keine sind, sondern eher Propagandaplattformen oder Fake News schleudern? Auch die berufen sich ja auch gerne auf mehr Freiheit, die ihnen zustehe. Wie kann man denn echte, freie Medien schützen und gleichzeitig Fake News-Plattformen, im Moment ja oft mit russischem Einfluss, verhindern?
Also da sind wir jetzt auf einem etwas anders gelagerten Bereich der europäischen Politik. Also wir gehen jetzt ein bisschen weg vom Europäischen Medienfreiheitsgesetz hin zum Beispiel zum DSA, Gesetz über die digitale Dienste, wo es eben darum geht, transparent zu machen, wie man mit falschen, also manipulierenden Inhalten umgeht. Und noch bei einer weiteren Taskforce, würde ich jetzt mal fast sagen, die ein Mandat bekommen hat vor vielen Jahren von den Staats- und Regierungschefs und die beim Europäischen Auswärtigen Dienst angesiedelt ist. Das ist EU versus Disinfo. Das ist eine Taskforce, die sich genau damit beschäftigt, also mit diesen Versuchen aus dem EU-Ausland Meinungsbildung zu manipulieren über alle möglichen verschiedenen Wege. Also das muss jetzt gar nicht unbedingt nur irgendwie eine falsche Nachricht sein. Das können auch eben manipulierte Videos sein. Das können das Vorgeben von einer Identität sein, also Fake-Accounts, Fake-Bots. Das kann sein, dass man zum Beispiel eine Seite von einem renommierten Medienhaus nimmt. Also jetzt in Deutschland ist es passiert zum Beispiel mit dem Spiegel. Es gab, glaube ich, auch noch eine Geschichte mit dem Le Figaro in Frankreich, dass man also quasi diese Seite genommen hat, in der URL etwas ganz Kleines verändert hat und also sozusagen die Seite nachgebaut hat. Doppelgängerstrategie ist das. Und dann quasi das Renommee dieser eigentlich guten und oder bekannten Medienmarke genutzt hat, um dann da wilde Dinge zu posten und dieses dann eben unter die Leute zu bekommen. Das ist alles etwas, wo man über verschiedene Wege Zugriffsmöglichkeiten hat. Also jetzt gerade, wenn man sich anschaut, Akteure aus dem russischen Ökosystem der Manipulation, wir sprechen da weniger so oft von Desinformation oder so, sondern eher von FIMI, das ist Foreign Information Manipulation and Interference, also dem Versuch aus dem Ausland, die Meinungsbildungen der EU zu manipulieren und zu stören. Aber es geht dann auch noch weiter, eben auch ans Systemische, ne, die Demokratie an sich zu zerstören oder zu beschädigen. Also das sind dann andere Wege. Da versucht man natürlich mit Analyse und Debunking vorzunehmen. Aber man hat eben diese regulatorischen Maßnahmen, den genannten DSA zum Beispiel, aber eben auch den Code of Conduct. Das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der großen Branchenteilnehmer, wobei jetzt auch immer mehr kleinere dazukommen, die sagen, ja, wir tun aktiv etwas, um solche manipulativen Ansätze zu unterbinden, aber eben auch Sanktionen. Und da komme ich jetzt wieder, da schließt sich der Kreis zurück zu dem russischen Ökosystem, von dem ich erst kurz gesprochen hatte. Sanktionen gibt es dann eben auch für so Figuren wie Margareta Simonyan, das ist die Chefredakteurin von RT, die einfach auf der Sanktionsliste steht, auf der europäischen, und es Sie wissen auch, dass die Sendelizenzen ausgesetzt wurden für RT, also und Sputnik. Von daher, auch das ist möglich. Das sind verschiedene Ansatzwege. Da gibt es nicht den einen klaren Königsweg, sondern das ist immer eine Vielzahl von Maßnahmen und Ansätzen, die man zusammen kombinieren muss.
Da gibt es ja noch was Neues. Das Europäische Parlament hat nach eigenen Angaben das weltweit erste, umfassendste KI-Gesetz beschlossen. Und das soll den Umgang mit der Technologie sicherer machen, etwa auch mit Auflagen für die Gesichtserkennung oder ChatGPT. Von welchen Auflagen sprechen wir da?
Also dieses KI-Gesetz, das ist nicht nur nach Angaben des Europäischen Parlaments das erste weltweit. Das ist tatsächlich so. Es ist eine Blaupause. Also das ist das ist eher der erste Rechtsrahmen, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht, überhaupt weltweit. Es gibt nirgendwo sonst etwas, und das hat vielleicht so ein kleiner Exkurs am Rande, das hat dann die Auswirkung, dass viele andere im Rest der Welt sich angucken werden, ach, was hat denn die EU da jetzt gemacht? Das ist wirklich über viele, viele Jahre auch entstanden und entwickelt worden, und das wird dann eben auch aufgegriffen, also davon gehen wir aus. Und Binnenmarktkommissar Thierry Breton war da sehr outspoken, als es darum ging, dass zum einen das KI-Gesetz verabschiedet wurde mit sehr, sehr großer Mehrheit, aber eben auch das Medienfreiheitsgesetz. Er hat gesagt, Demokratie 2, Lobby 0. Also quasi da hat sich das Gute durchgesetzt. Das Ziel von diesem KI-Gesetz ist, so eine gute Balance hinzubekommen, ne? Also zum einen Innovation zu fördern, also dabei helfen und aktiv das zu pushen, dass die Chancen dieser künstlichen Intelligenz genutzt werden. Aber eben auch dafür zu sorgen, dass auf der anderen Seite die Risiken, die es gibt, eben auch wirklich gut eingedämmt werden, so gut, wie man es eben mit dem jetzigen Wissensstand hinbekommt, führt dazu, dass es zwar Regulierungen gibt, aber der größte Teil der Anwendungen muss nicht reguliert werden, weil das nicht sicherheitsrelevant ist. Aber es geht dann eben in manchen Dingen um Grundrechte, um unsere ethischen Grundsätze und um unsere Sicherheit. Und da kann ich Ihnen ein paar Beispiele nennen, wo man eben sagt, das ist wirklich hochriskant, wenn da KI quasi ohne Regulierung, ohne dass das gut begleitet wird, eingesetzt wird. Zum Beispiel, was mit der Versorgung mit Wasser, Gas und Strom anbelangt. Das sind wirklich Dinge, die brauchen wir alle zum Leben. Da darf nichts passieren. Was die Ausgestaltung oder auch die Kontrolle von medizinischen Geräten anbelangt. Dann Strafverfolgung, Grenzkontrolle und eben auch biometrische Erkennungssysteme zum Beispiel oder Systeme, die eingesetzt werden, um Emotionen bei Menschen zu erkennen. Also all das, wo dann eine Einordnung, die durch eine KI vorgenommen wird, einen sehr, sehr großen und weitreichenden sehr große und weitreichende Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel, man kann es leicht runterbrechen, biometrische Identifizierung. Es kann nicht sein, dass jemand in U-Haft genommen wird, weil sein Gesicht irgendwo als jemand eingeordnet wurde, der möglicherweise einer Straftat verdächtigt ist und dann derjenige nach ein paar Stunden oder vielleicht auch nach ein paar Tagen oder je nachdem, in welchen Rechtsrahmen das eben das jeweilige Land hergibt, dann gesagt wird, oh sorry, wir haben uns geirrt, beziehungsweise die KI hat sich geirrt. Deswegen gibt es für solche Dinge dann eben besondere Auflagen. Aber der große, breite Einsetzungsbereich von KI ist tatsächlich eher unkritisch zu sehen.
Birgit Schmeitzner war das, die Pressesprecherin der EU-Kommissionsvertretung. Mehr medienpolitische Betrachtung unter medialab.com.de. Holen Sie sich Ihr kostenloses Abo im Newsletter. Und wenn Sie mögen, nächsten Monat wieder hier im Podcast von Medien im Visier, hier und überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.
Medien im Visier. Der Podcast von medialab.com. Der Podcast wird präsentiert von Ropa. Wir machen Internet. Alle Infos unter ropa.de.